Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit dem Wochenspruch Daniel 9,18 begrüße ich euch und Sie ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst Septuagesime. Es ist der erste Sonntag der Vorfastenzeit. Deswegen fällt auch das Halleluja heute weg. Wir werden so langsam entwöhnt von der wunderbaren Klangkraft unserer Liturgie. Es ist ein Rahmen aufgespannt von 70 Tagen. Der beginnt heute und der endet am Sonntag quasi Modo Geniti, am Sonntag nach Ostern. Es wird sozusagen Ostern eingerahmt und es wird die gesamte Passionszeit eingerahmt. Er macht uns deutlich, dass das Leben vielleicht nicht nur dazu dient, uns zu peinigen, sondern im Leiden Gott zu erkennen. Das Thema heute ist Gott, Lohn und Gnade. Es leitet sich aus dem Evangelium ab, das kennen wir alle, das ist das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Und der Predigttext heute ist durchaus philosophisch aus dem Buch Prediger. Habe ich noch nie eine Predigt zugehört, ehrlich gesagt. Jesus Christus nachfolgen heißt aushalten, dass bei Gott andere Maßstäbe von Gerechtigkeit, von Ruhm und Ehre gelten als in der Welt. Nicht die eigene Leistung zählt, sondern Gottes Gnade. Der Gemeindekirchenrat dankt für Spenden und Kollekten in den letzten Gottesdienst in Höhe von 136 Euro, und für diesen Gottesdienst wird es eine, zum einen, unsere Gemeinde wird spenden für, wir spenden für den Männer, die Männer- und Frauenarbeit. Dazu fällt mir ein, dass am Mittwoch die Frauenarbeit sich trifft und auch in Vorbereitung auf den Weltgebetstag um 19 Uhr, parallel dazu ist die Andacht, damit ist auch schon fast alles abgekündigt, was ich an ankommenden Veranstaltungen sagen möchte, und im Rahmen der Landeskirche wird die Hälfte der Kollekte an die Kirchentagsarbeit gehen, weil im April, Anfang Mai 2025 auch ein deutscher evangelischer Kirchentag stattfinden wird, dieses Jahr in Hannover. Gut, bevor wir jetzt mit dem ersten... Oh, du hast noch was anzukündigen? Also wir sind eine lebendige Gemeinde und das wollen wir auch ausdrücken, bevor wir mit dem ersten Lied anfangen. Noch nicht jeder hat jedem die Hand gereicht, einen wunderbaren Gottesdienst gewünscht. Das würde ich doch jetzt gerne noch nachholen, bevor wir dann anfangen können zu singen. Ein gesegneter Gottesdienst. Gesegnet Gottesdienst. Dazu fällt mir ein, dass wir hinterher noch Kirchenkaffee haben. Diesmal ohne frisch gebackenes Gebäck, aber der Kaffee wird wieder wunderbar sein. Stimmt nicht? Na dann.
Yeah.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und die Erde gemacht.
Lasst uns gemeinsam aus dem Psalm 31 lesen. Sei mir ein starker Fels, 716. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.
Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche. Und du bist mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lasst uns unseren Herrn anbeten.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Unser Gott, in deiner Güte gibst du uns mehr, als wir verdienen. Darum hilf uns, auch gütig zu sein und den anderen zu gönnen, was du ihnen schenkst. Dies bitten wir dich durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
Amen.
Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi im 2. Kapitel. Meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 20. Kapitel. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über den Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde ging er aber aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihm: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruft die Arbeiter und gebt ihnen den Lohn. Und fangt bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie empfingen auch ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wir wollen nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im Januar war ich mit meiner Frau und einem befreundeten Ehepaar einen spannenden Film in Kleinmachnow schauen, im Kleinmachnower Kino, den Kammerspielen. Freud jenseits des Glaubens. Hat wahrscheinlich niemand hier gesehen. Es war die Gegenüberstellung der Gedankenwelten von Sigmund Freud und C.S. Lewis in einem wahrscheinlich so nie stattgefundenen Gespräch 1939 in London. Sigmund Freud ist der bekanntere von beiden, natürlich, der Begründer der Psychoanalyse, bei der Gottesglauben als eine Zwangsneurose, charakterisiert hat. Mit Gott hat er sich dennoch viel beschäftigt. Er hat unter anderem das Buch »Der Mann Mose und die monotheistische Religion« geschrieben, in dem er Mose zu einem ägyptischen Echnaton-Priester machte, der am Ende von seinem eigenen Volk ermordet wurde und dieses nun aus Schuld daran dem Monotheismus beigetreten sei. Eine steile These, die Jan Assmann 1998 wieder in seinem Buch »Moses, der Ägypter« aufgegriffen hat. Heute wissen es die Theologen vermeintlich besser und schauen eher nach Babylon in Bezug auf die Ursprünge des jüdischen Monotheismus, aber das ist eine andere Geschichte. In dem Film repräsentiert Freud den reflektierten Atheisten, krebskrank und im Exil, aber hellwachen Geistes. Er wirft unter anderem in die Diskussion ein, dass er nicht an Gott glauben könne, weil er seine Tochter Sophia und ihren Sohn unter tragischen Umständen verloren habe. Das Leben ist manchmal ungerecht. Zu ihm kam C.S. Lewis, der hier vielleicht doch von dem einen oder anderen gekannt wird, nicht nur als Autor der Narnia-Chroniken, sondern auch als einer der einflussreichsten christlichen Denker des 20. Jahrhunderts. Er war Professor für Linguistik in Oxford, ein Freund von Tolkien, der den Herrn der Ringe geschrieben hat, im Kreis der Inklings, und er selber Autor vieler Bücher, darunter vieler explizit christlicher Bücher. Hier sei sein Buch Mere Christianity, der deutschen Übersetzung Pardon, ich bin Christ, erwähnt, das bis heute viele zu einem tiefen Glauben inspiriert hat. Seine Palyandra-Trilogie ist mir von meinem theologischen Mentor Peter Edert geschenkt worden. Hat auch mich tatsächlich berührt. Lewis ist aus einem Atheismus durch den Zweifel hindurch zu einem brennenden Christen geworden. Er war Laienprediger und hat im Radio der BBC vom Glauben berichtet und auf seine subtile Art missioniert. Lewis hatte so der künstliche Plot des Films um ein Gespräch mit Freud gebeten, weil er dessen Atheismus so nicht stehen lassen könne. Wir begleiten in dem Film beide durch einen langen Tag hindurch, in dem sie viel miteinander reden und auch in einen Luftschutzbunker müssen, in dem es tatsächlich auch viel um Glauben geht. Und in dem sie mit Gott, ihrem Glauben und ihrem gläubigen Unglauben ringen. Der Film bringt uns in die Spannung zwischen zwei Weltbildern, dem psychoanalytischen Skeptizismus eines Freud, der den Glauben als psychologische Projektion sieht, und dem überzeugten Christentum eines Lewis, der durch den Zweifel hindurch zu Gottes Gewissheit gelangt ist. Und fragt ihr euch natürlich, was mein persönliches Kinovergnügen mit dem heutigen Predigttext zu tun hat. Nun, der heutige Predigttext stammt aus dem Buch der Weisheit des Predigers Salomons. Ein ungewöhnlicher Predigttext. Er nimmt in geradezu existenzialistischer Art Stellung zu den Grundfragen des Glaubens, des Lebens, und erinnert in seiner Perspektive auch an das Buch Hiob. Das steht übrigens auch nicht weit entfernt davon. Es gibt nicht wenige, die sich wundern, dass dieser modern anmutende Text es überhaupt in die Heilige Schrift der Juden und Christen geschafft hat. Er kontrastiert doch sehr mit dem siegesgewissen Glauben der Psalmen, wie wir es heute auch gebetet haben. Eine feste Burg. lässt Fragen zu, die eigentlich nur mit dem Einfluss der griechischen Philosophie zu erklären sind. Ich lese aus Prediger 7, 15 bis 18. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Was für ein Text. Es fängt gleich damit an, dass der Autor sich in eine philosophische, ja existenzialistische Perspektive oder Pose eines Sartre oder Camus hineinschreibt. Sein Leben ist eitel, Haschen nach Wind. Alles ist eitel unter der Sonne, sagt er an anderer Stelle. Wir kennen es. Wenn man es einmal gelesen hat, dann bleibt dieses Bild immer im Kopf hängen. Steht er da wie im Warten auf Godot von Samuel Beckett? Wo ist die Gewissheit, dass Gott ihn bei seinem Namen gerufen hat, dass er ihn liebevoll lenkt und ein sinnvolles Leben von ihm, in ihm selber schenkt? Dass das Leben kein Zufall ist, sondern jeder von uns in Gott ein Leben in Liebe, Entwicklung und Gnade führt. Ja, führen kann. Nicht ohne Grund gab es immer wieder Stimmen, die den Text für heretisch, gotteslästerlich und gefährlich gehalten haben. Dazu gehören Augustinus, Hieronymus, der die Vulgata übersetzt hat, und auch Martin Luther. Der Grundton ist also eher gefährlich. Aber natürlich auch der Anfangspunkt für Weisheit, geradezu ein Absprungspunkt für Weisheit in einer rationalen, vernunftbetonten Weltsicht, die ja auch die unsere ist. Gerechtigkeit und Gottlosigkeit sind die Themen dieses kurzen Abschnittes. Warum scheint die Welt ungerecht? Warum werden Gerechte nicht belohnt und die Ungerechten nicht bestraft? Gibt es eine Gerechtigkeit jenseits des Sichtbaren? Koelet, Name des Predigers, dem eigentlich sieht Menschen an ihrer Gerechtigkeit zugrunde gehen und Gottlose, die ein langes und offenbar erfolgreiches Leben führen. Ist das hier die Umwertung aller Werte? Nicht unbedingt, aber doch scheint es so. Wir kennen es ja, der Gerechte ist manchmal der Dumme. Wir versuchen es mit Gerechtigkeit, auch bei meinen eigenen Kindern, bei Freunden, Kollegen. Und dennoch ist das Ergebnis nicht das Gewünschte. Auch Jesu Gleichnis mit dem heutigen Evangelium der Arbeiter am Weinberg, die alle denselben Lohn bekommen, hinterfragt unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Jesu prangert an anderen Stellen mehrfach die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer an. Und der Apostel Paulus geht so weit, dass nur Glaube und Gnade in Jesus Christus gerecht machen, die Werke aber nicht reichen. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, dass dem Reinen alles rein sei. Wie sollen wir das bloß verstehen? Desgleichen mit der Gottlosigkeit. Wir leben in scheinbar gottlosen Zeiten, in einem mehrheitlich scheinbar gottlosen Land. Allen berechtigten Rufen zum Trotz geht es uns aber doch noch ganz hervorragend. Nur Gott schaut in die Herzen der Menschen und wir kennen den trostlosen Blick in das Innere vieler Christen und Atheisten leider nicht. Oder doch? Sowohl Atheisten als auch Christen, die sonntags regelmäßig in die Kirche gehen, brennen Sorgen und Lasten auf der Seele, uns allen. Seelsorge und Psychoanalyse bringen viel Dunkles hervor. Ich finde spannend, wie sehr die Christen sich von der Seelsorge verabschiedet haben, oder zumindest scheint es mir so, und gleichzeitig die Termine beim Psychologen gehandelt werden wie Goldstaub. Was ist das für ein Glaube, wenn er keine seelsorgerischen Gespräche unter Brüdern und Schwestern mehr zulässt? Wie viel Raum räumen wir Gott in unserem Leben ein? Leben, weben und sind wir in Gott? Atmen wir seine Gegenwart in jedem Augenblick? Oder leugnen wir bewusst seine Existenz, stellen uns gegen ihn und seine Schöpfung? Freud oder C.S. Lewis? Das ist hier die Frage. In aristotelischer Manier schlägt der Text nun einen Pragmatismus vor, wie wir ihn aus der nikomachischen Ethik kennen, den goldenen Mittelweg. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Nun, gegen den Teil der übertriebenen Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit kann ich wenig sagen. Er entspricht auch mir, meinem Naturell, und ich interpretiere ihn auch ähnlich dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberge, die alle ihres Tages Lohn bekommen, um ihren Familien etwas zu essen kaufen zu können, auch wenn sie nur wenige Stunden gearbeitet haben. Sei nicht allzu gottlos klingt ebenfalls sehr pragmatisch, wenn es mir persönlich auch sehr widerstrebt, diese so zu predigen. Sollen wir nicht vor Gott stehen, ihn anbeten, unser Leben vor seinen Augen führen? Und natürlich denke ich auch nicht den ganzen Tag an Gott und habe meine spirituellen Momente mehr, als dass ich wie ein Heiliger durch die Straßen wandle. Meine Erfahrung zeigt mir aber auch, dass er mich zu sich ruft und dass er mich die Gnade des Herrn spüren lässt. Nicht immer. Nicht immer. Sei nicht zu gottlos. Vielleicht könnten wir es gar nicht ertragen, ständig Gottes Gegenwart zu spüren. Meine Erfahrung zeigt mir, dass er mich zu sich ruft und dann auch die Gnade des Herrn spürbar wird. Korrigierend oder motivierend? Wie viel Gottes Eifer ist gesund? Vielleicht ist auch dieser Pragmatismus weiser, als wir denken. Und der Text endet mit einem Aufruf zur Gottesfurcht. Täte er es nicht, wäre er wahrscheinlich auch nicht im Kanon der Bibel geblieben. Wir sollen den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und sich unserer Vorstellung von Gerechtigkeit und Verfügbarkeit entziehen, fürchten und loben. Es ist ein Text aus dem Alten Testament, ein alter Text. In und durch Jesus Christus spiegelt sich der Text noch einmal ganz anders. Der tiefe Glauben an die Seligkeit durch Vergebung und Gnade verändert das düstere existenzielle Plateau, auf dem dieser Text zu stehen scheint. Es ist so, als ob wir durch Jesu neu und frei in die Gnade des Heils genommen wurden und dieser Glaubensgewissheit auch den geistigen Pragmatismus annehmen können. Wir stehen kurz vor der Fastenzeit, wir stehen kurz vor der Passionszeit, die Vorpassion hat begonnen. Vielleicht ist das der richtige Moment, um auch diesen Pragmatismus annehmen zu können, ohne Schaden zu nehmen, eingedenk, dass Jesus diesen Schaden für uns übernommen hat. In Jesus Christus und seiner befreienden Kraft des Evangeliums können wir das Doppelgebot der Liebe zu Gott und den Nächsten und den spirituellen Pragmatismus Koelets gleichzeitig leben. Diese Freiheit ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich wünsche uns allen die Freiheit und die Glaubensgewissheit des C.S. Lewis, welche aus dem Morast des Zweifels und der Gottlosigkeit ins Reich Gottes erwachsen ist, wie eine Lotusblüte aus dem Sumpf. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinnen in Christus Jesus. Amen.
Hör auf, du Geist der
Wir wollen uns zum Gebet erheben. Guter Gott, du bist der Herr des Weinbergs und der Gerechte über allem. Wir kommen zu dir mit unserem Dank und unseren Sorgen und Bitten, weil du uns hörst. Herr, wir sehen oft, dass nicht die Gerechten belohnt, sondern die Ungerechten erfolgreich sind. Manche, die sich für das Gute einsetzen, scheinen daran zu zerbrechen, während andere, die Unrecht tun, im Wohlstand leben. Doch du bist ein Gott, der über unser menschliches Maß hinaussieht. Hilf uns, trotz aller Zweifel und Fragen an deiner Gerechtigkeit festzuhalten und nicht müde zu werden, für das Gute einzustehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarm dich. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns zu deinem Dienst berufen hast. Du gibst nicht nach Leistung, sondern nach Gnade. Lass uns einander in dieser Gewissheit begegnen, ohne Neid, ohne Verbitterung, sondern in Freude über deine Güte. Hilf uns Menschen nicht nach ihrem äußeren Erfolg zu bewerten, sondern nach ihrem Herzen und ihrer Bereitschaft, dir zu folgen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Lass sie sich für eine Welt einsetzen, in der nicht Macht und Eigennutz regieren, sondern Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden. Steh denen bei, die unter Ungerechtigkeit leiden, denen, die verfolgt werden oder ihre Stimme für die Wahrheit erheben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarm dich. Herr, in unserer Welt gibt es viele, die nach Sinn und Wahrheit suchen, die zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Hoffnung und Verzweiflung stehen. Lass sie deine Gegenwart erfahren durch Menschen, durch dein Wort und durch die Gemeinschaft. Schenke uns offene Herzen, damit wir nicht urteilen, sondern begleiten. Gib uns Mut, von deinem Licht zu erzählen, auch dort, wo Zweifel überwiegen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Guter Gott, bewahre uns davor, uns selbst zu überschätzen oder in Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Gib uns ein demütiges Herz, das sich von dir formen lässt. Hilf uns, den richtigen Weg zu finden zwischen übertriebener Härte und Gleichgültigkeit, zwischen falschem Stolz und fehlendem Vertrauen. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir uns immer wieder an deiner Gnade ausrichten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und in der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt, die Menschen und Dinge, die in unserem Herzen wohnen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und so lasst uns nun gemeinsam mit Jesu Worten beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Verleih uns Frieden, gnädig ich, darauf zu unseren Zeiten. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten.
Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.